Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute Peter Tauber. Er war viele Jahre mittendrin im Stress der Bundespolitik als CDU-Generalsekretär, als Staatssekretär. 2017 dann eine lebensgefährliche Erkrankung, Intensivstation, dem Tod von der Schippe gesprungen. Das warf ihn aus der Kurve mit gerade mal Mitte 40. Peter Tauber zog Konsequenzen. Inzwischen hat er sich aus der Politik zurückgezogen. Aber ich spreche heute auch mit dem Historiker, dem Marathonläufer und dem Star-Wars-Fan. Willkommen, Peter Tauber.
Schön, dass ich hier sein darf.
Star Wars, may the force be with you, den kennen Sie. Möge die Kraft mit dir sein, möge die Macht mit dir sein. Wie oft haben Sie das zu sich selbst gesagt?
Das spricht man ja anderen zu. Und den Satz habe ich, weil ich eben bekennender Star Wars-Fan bin, auch in meiner aktiven politischen Zeit immer mal wieder gesagt bekommen von Freunden, aber manchmal auch vom politischen Konkurrenten, wenn es eben um eine Wertschätzung ging. Das war immer sehr nett.
Ich dachte mir an das Selbstgespräch. Peter, may the force be with you.
Ja, also wenn man, die Momente gibt es natürlich, wenn man Politiker ist, wenn man so mal im Tal der Tränen sitzt und sagt, oh mein Gott, wie soll das alles werden? Da muss man sich auch aufraffen. Da ist dann eher Yoda einschlägig, do or do not, there is no try.
Sie sind echt Spezialisten. Sie sollen alle Dialoge aus den Filmen mehr oder weniger auswendig kennen. Stimmt das?
Ich kann einige Dialoge auswendig, weil ich die Marotte habe. Also ich mache meine Hausarbeit zu Hause selbst. Ich bügel dann als Entspannung und dann schaue ich gerne mal einen Film dabei und dann schaue ich einen Star Wars Film. Und da ich die schon 327 Mal gesehen habe, kann ich ein paar Dialoge mitsprechen, ja.
327 ist eine Hausnummer.
Ich habe nicht gezählt, also aber zu oft.
Aber von Star Wars lernen heißt Leben lernen. Das merken wir auch im Gespräch mit Peter Tauber. Wir sprechen aber auch darüber, warum er sich mit Mitte 40 aus der Politik zurückzog und warum die preußische Königin Luise ein Vorbild ist. Peter Tauber hat viele Jahre wunderbar im Hamsterrad der Politik funktioniert, als CDU-Generalsekretär, als Staatssekretär. Dann brach er gesundheitlich zusammen, eine lebensgefährliche Darmentzündung mit vielen Komplikationen. Und plötzlich hatte er ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, was er da überhaupt machte. Eine Konsequenz zur Bundestagswahl. Im vergangenen Jahr trat er nicht mehr an, zog sich aus dem Wirbel der Bundespolitik zurück. Aber Herr Tauber, wer da drin steckte, der bleibt ja ein politischer Mensch. Wenn Sie in die derzeitige Situation schauen, Ukraine-Krieg, Gaskrise, Inflation, im Herbst womöglich wieder schwer Corona, juckt Sie das nicht, damit am Rad zu drehen? Oder sind Sie ganz froh, dass das jetzt andere machen?
Also ich fühle mit denen mit, weil ich weiß, wie groß die Verantwortung ist. Ich kann mir auch vorstellen, welche Belastungen da auf Menschen ruhen. Und ja, es stimmt natürlich, weil wenn man sich entscheidet, Politik zu machen und auch die Chance bekommt oder die Ehre hat, unser Land in Berlin als Abgeordneter zu vertreten oder eine der anderen Positionen zu bekleiden, dann will man ja Verantwortung. Dann möchte man Probleme lösen. Dann sagt man auch, wenn jetzt eine Krise kommt, dafür will ich da sein. Dann will ich Entscheidungen treffen, möglichst die richtigen. Also insofern ja. Also es ist nicht so, dass ich denke, Gott sei Dank bin ich da jetzt weg. Aber das war eine bewusste Entscheidung, nach 12 Jahren die Politik nicht mehr als Beruf fortzuführen. Und mit der bin ich im Reinen. Also da hadere ich nicht.
Und die Hand unterstreicht sofort, wenn Sie darüber reden. Man wird in diesem Betrieb ja auch getrieben. Also Robert Habeck sagte neulich nochmal, wir sind alle robuste Naturen, aber wenn man dann so nicht nur die Sachlage an der Backe hat, sondern zusätzlich noch Twitter, Facebook, Instagram, die Gesellschaft ist auch nicht freundlicher geworden. Also merkt man eigentlich, wenn man im Hamsterrad selber steckt, wie schnell es sich dreht?
Man hat zu wenig Zeit darüber zu sinnieren oder sich mal hinzusetzen und zu reflektieren. Das ist, glaube ich, schon so. Und das ist auch das, was ich im Nachhinein, wo ich sage, da müssen wir mal drüber reden, wie man das ändern kann. Man ist eben ständig am Senden, weil viele Fragen kommen und das ist ja auch richtig, nicht nur Bürger, Journalistinnen, Journalisten wollen was wissen von einem. Und man hat zu wenig Zeit, Dinge aufzunehmen. Man muss sich ja informieren, man muss dazulernen. Wenn sich eine Lage komplett verändert, wie jetzt durch den Krieg, dann muss man ja Dinge völlig neu bewerten. Das geht ja nicht ohne neues zusätzliches Wissen. Wenn Sie aber immer nur senden und wenig Zeit haben zum Empfangen, dann bin ich nicht sicher, ob dann die Antworten immer die richtigen sein können. Und wir brauchen für die Entscheider in der Politik mehr Räume, wo die selber empfangen können, wo sie Dinge aufnehmen können, wo sie nicht nur senden auf Twitter und Co.
Na, aber in dem Job kann man ja nicht sagen, ich brauche jetzt mal einen Nachmittag und muss drüber nachdenken. Auch wenn ich große Zweifel habe, dass die Entscheidungen, die morgens um 5 fallen, nach 12 Stunden Sitzung, wirklich die sind, die wir brauchen.
Also das stimmt, da bin ich 100% bei Ihnen. Diese Nachtsitzung, wo es dann nur darum geht, möglichst lange auszuharren und dann um 3 Uhr früh vor die Mikrofone zu treten, da sind die Ergebnisse nicht besser, als wenn man sich auf den nächsten Vormittag vertagen würde. Dass es in der Politik auch geht. Ich finde, das hat Angela Merkel ja gezeigt. Sie hat ja mal diesen schönen Satz geprägt, ich habe das noch nicht zu Ende gedacht, weil sie auf eine Frage noch keine Antwort geben wollte.
Und dann hieß
es,
die Frau zögert.
Ja, natürlich, sie hat dann dafür auch Kritik erfahren. Aber es ging eben, sie hat sich das bewusst so vorgenommen, so zu kommunizieren. Und ich glaube, dass das uns allen ganz gut tut. Übrigens nicht nur in der Politik, auch in allen anderen Lebensbereichen ist es doch so, dass es ganz gut ist, manchmal eine Nacht drüber zu schlafen. Also bei der Bundeswehr gilt zum Beispiel, das habe ich ja dann auch noch mal neu gelernt, wenn man sich über eine Sache beschweren will, sollte man eine Nacht drüber schlafen, ob es das wirklich wert ist, ob man nach einer Nacht drüber schlafen die Sache noch so sieht. Und das ist ein ganz gutes Prinzip, sich aber Zeit zu nehmen, über Dinge nachzudenken. Und die in der Hektik des Alltags fehlt natürlich im politischen Betrieb oft.
Und im politischen Betrieb haben Sie das auch nicht gemacht. Sie sind dann irgendwann zusammengebrochen mit einer lebensgefährlichen Darmentzündung, OP-Komplikationen, Notoperation, Blutvergiftung. Das muss alles sehr, sehr knapp gewesen sein. Was erinnern Sie eigentlich selber noch vom 31. Oktober 2017, als Sie dann gar nicht mehr konnten?
Ich erinnere noch, dass das der Tag vorher für mich ein ganz wichtiger in diesem Jahr war. Man muss sich nochmal bewusst machen, Superwahljahr, 3 Landtaswahlen, Bundestagswahl, noch die 4. Landtaswahl dann im Oktober in Niedersachsen und am Anfang des Jahres alle Prognosen ganz schlecht für die CDU und dann haben wir diese 3 Landtaswahlen gewonnen und die Bundestagswahl ja auch. Angela Merkel blieb dann Kanzlerin und ich habe gewusst, das wird ein sehr hartes Jahr für mich, aber es gibt einen Tag, auf den ich mich freue, den Frankfurt-Marathon. Ich laufe Marathon und den wollte ich laufen, der war am 30. Oktober. Mhm. Und dann bin ich direkt, sieht man auch, dass man da gar nicht drüber nachgedacht hat, ich bin den Marathon gelaufen, anständige Zeit, glaube ich knapp 4 Stunden, bin ins Auto gestiegen und nach Berlin gefahren. Mhm. Weil ich am nächsten Tag, da war Reformationstag, das war ein Feiertag in dem Jahr, nicht für uns, weil wir hatten ja Koalitionsgespräche vorzubereiten, direkt ins Adenauerhaus und habe den Tag über gearbeitet und habe wohl, daran erinnere ich mich nicht mehr, zu meinem Büroleiter gesagt, mir ist heute irgendwie schlecht.
Und was kam dann?
Dann bin ich nach Hause gegangen und habe gedacht, am nächsten Morgen war ich im MoMA, im Morgenmagazin. Mhm. Ich gehe früh schlafen, dann bin ich ausgeruht, starte gut in die Woche nach diesem tollen Marathon und konnte nicht einschlafen, weil ich so Schmerzen hatte, Bauchschmerzen. Ich habe gedacht, habe ich was Falsches gegessen? Die wurden immer schlimmer und dann habe ich gedacht, jetzt bist du mega vernünftig, du gehst morgen nach dem Morgenmagazin zum Arzt.
Dazu kam es aber nicht mehr.
Nee, weil ich dann so schlimme Schmerzen hatte, dass ich es nachts um 3 nicht mehr ausgehalten habe und habe den Notarzt gerufen.
Aber man merkt auch, was das für ein Schritt gewesen ist, sich dann vorzunehmen, morgen gehst du zum
da
Arzt.
Da fand ich mich super reflektiert und vernünftig.
Und der Arzt hat ihn, wenn ich es richtig weiß, gesagt, also ein paar Stunden später und ich hätte nicht mehr viel tun können, nicht?
Nein, das war Gott sei Dank nicht so. In dem ersten Schub konnte ich das noch mit Medikamenten ganz gut in den Griff kriegen, bin dann auch quasi zurückgekommen. Aber der sagte dann zu mir auch, den Satz, über den ich dann in den Tagen danach viel nachgedacht habe, ich kann Sie jetzt entweder fit machen für die Koalitionsgespräche oder wir machen Sie gesund.
Darmentzündung, haben Sie eigentlich realisiert, dass das auch stressbedingt war oder im Wesentlichen stressbedingt? Oder hat der Arzt Ihnen erklärt, dass man, wenn man sich überlastet, nicht immer automatisch depressiv wird oder hyperaktiv oder dass man eben eventuell auch seine inneren Organe schädigt mit Stress?
Der Darm ist ja dann ein ganz wichtiges Organ, in der Tat. Ich bin neugieriger Mensch, den Arzt natürlich gefragt, wieso kriege ich das? Weil ich hatte eine sogenannte Sigma-Divertikulitis. Und das ist eine Art Zivilisationserkrankung, die vor allem bei älteren Männern, stark übergewichtig, schlechte Ernährung auftritt.
Sind sie alles nicht?
Schlechte Ernährung, naja, da war ich schon dabei zu der Zeit, aber ich war weder stark übergewichtig noch habe ich mich zu den Lebensälteren gezählt. Und als ich dann gefragt habe, warum habe ich das denn gekriegt, schaute der mich ganz wehleidig an und sagte, ich habe so ein bisschen verfolgt, was Sie machen, das ist jetzt keine ernsthafte Frage, oder? Mhm. Also es war natürlich Stress indiziert bei mir.
Wie war das eigentlich? Intensivstation, 12 Tage, ich fasse jetzt ein bisschen zusammen, mehrere Operationen, Notoperationen, völlig auf sich zurückgeworfen. Der Mann, der seine Marathonzeiten gerne veröffentlicht hat, auch da Top-Leistung. Und plötzlich war es eine Leistung, mit dem Rollator die 3 Schritte zum Klo zu schaffen.
Also diese 12 Tage Intensivstation, das war natürlich in vielfacher Hinsicht schlimm, andererseits war es auch schön, weil man war so umsorgt und so behütet. Die Pflegekräfte, die Ärzte, ich kann da nur sagen, das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil Intensivstation, aber ich habe mich da geborgen gefühlt, weil die sich so toll um mich gekümmert haben. Und es war wie so ein Schutzraum. Mhm. Ganz eigentlich schlimm, dass man das so sieht, aber da sieht man auch, wie groß die Diskrepanz und auch der Druck vorher war. Und es gab so 2 Momente, die für mich besonders waren. Da habe ich aber teilweise erst später realisiert, was da eigentlich los war. Als ich da notoperiert wurde, da war es wirklich knapp, da sagte der Arzt, Sie können Ihre Mutter nochmal anrufen. Rufen Sie zu Hause nochmal an. Das war kurz vor Mitternacht. Da hatte ich schon die Magensonde drin, weil man mir den Magen auspumpen musste. Und dann ruft man zu Hause an, sagt der eigenen Mutter, macht er keine Sorgen, ich muss aber nochmal operiert werden. Mhm. Mit so einem Schlauch im Hals. Oh, man klingt dann auch ein bisschen komisch.
Sind Sie heute gesund?
Heute bin ich gesund. Aber das Eigentliche war gar nicht so sehr dieser körperliche Mangel, oder diese körperliche Einschränkung durch die Erkrankung, sondern sich bewusst zu machen, das eigentliche Selbstbild, nämlich ich bin so stark, ich bin der CDU-Generalsekretär, ich laufe Marathon, dass man verletzlich ist. Weil diese Verletzlichkeit, die gestehen sich, glaube ich, viele Menschen, die in so einer hervorgehobenen Position sind, auch außerhalb der Politik nicht zu. Aber wir sind alle verletzlich.
5 Jahre lang war Peter Tauber CDU-Generalsekretär mittendrin im Stress der Bundespolitik, bevor er ganz schwer krank wurde und schließlich auch aus der Politik ausstieg. Herr Tauber, Generalsekretär, da ist man ja der zuspitzt, der Schneisen einschlägt, der auch mal einen raushaut. Das gehört zur Funktion einfach dazu. Die Kollegen Biedenkopf-Geißler haben Ihnen das vorgemacht. Ich hatte immer den Eindruck, der Job macht Ihnen Spaß, aber vielleicht hat er bei allem Spaß schlicht nicht zu Ihnen gepasst.
Also das war eine tolle Zeit. Ich habe unheimlich viel gelernt. Ich glaube, ich konnte auch ein paar Dinge bewegen für die Partei in der Partei und auch im Wahlkampf. Wir haben ja immerhin die Bundestagswahl dann auch gewonnen, für die ich verantwortlich war. Aber es gab Momente, die fand ich ganz schrecklich. Einer dieser Momente waren diese Berliner Runden am Sonntag, wo man schlechte Wahlergebnisse schönredet. Das macht man für die eigenen Anhänger, für die Wahlkämpfer und die Bürger draußen sagen, was kann der jetzt da an 14% noch gut finden? Mhm. Und wenn man dann sagt, das ist eine Niederlage, keine Frage, dann das wird dann nicht wahrgenommen. Und das Zweite, was ich ganz schlimm fand, dann steht man morgens im Foyer vom Adenauerhaus, macht 3 Schalten mit 3 verschiedenen Sendern, ist empört über eine Sache, von der am nächsten Tag kein Mensch mehr spricht. Mhm. Und das ist so eine Aufregungsspirale und eine Empörungsspirale, die finde ich ganz schrecklich, weil die hat nichts mit nachhaltiger Politik zu tun.
Man treibt sich selber, man wird getrieben, man ist in dem Rad, man wollte da auch rein. Also
natürlich,
Sie haben selber kräftig einen rausgehauen. Allzu viel Mitleid ist da auch nicht am Platze. Die frühere Kanzlerin Merkel, die hat Sie geholt. Eine Frau mit schier unfassbarer Kondition offenbar.
Ja, das ist einer der Dinge, die ich erst dann hart lernen musste. Ich habe mich natürlich verglichen. Ich meine, das machen wir alle in unserem Leben. Immer auch mit Kollegen oder privat oder Vorbildern, die man hat. Und natürlich habe ich mich auch mit Angela Merkel verglichen. Nicht in dem Sinne, dass ich geglaubt habe, ich bin so gut wie sie oder so. Aber wenn die eben von irgendeiner Reise in die USA zurückkam und war nach 3 Stunden Schlaf in der Morgenlage taufrisch und ich war am Abend vorher nur bei irgendeinem CDU-Kreisverband und war aber gerädert. Da habe ich gedacht, wie macht ihr das eigentlich? Es geht doch gar nicht.
Also Sie hatten offenbar schlicht die Konstitution nicht?
Ich glaube, ich bin auch recht robust, aber ich war eben nicht so robust wie Sie. Und ich habe mir nicht gestattet zu sagen, Peter, du brauchst jetzt mal eine Auszeit. Du brauchst mal eine Pause. Und das brauchen wir alle.
Ist Politik auch eine Sucht? Ja. Wenn man das selber nicht merkt, wie es um einen steht, Sie haben es ja nicht gemerkt. Also wenn man lebensgefährlich erkrankt ist und sagt, okay, wenn ich dieses Interview gegeben habe, gehe ich mal zum Arzt, dann hat man ja wirklich überhaupt kein Gefühl mehr für sich selbst.
Ja. Also das gesteht man sich eben vielleicht auch nicht zu. Auch das, glaube ich, ist übrigens nichts, was nur Politiker kennen. Das ist schon ein Befund unserer Gesellschaft, dieses falsch verstandene Leistungsempfinden. Also ich bin gar nicht gegen Leistung, ich bin ein großer Freund von Leistung, weil ich glaube, nur dadurch wird etwas besser, wenn man sich anstrengt und auch manchmal über sich hinauswächst. Aber es geht nicht permanent und es ist auch ein Trugschluss zu glauben, man muss das alleine. Es ist viel besser, das auf mehrere Schultern zu verteilen.
Gefragt hatte ich aber auch nach dem Suchtfaktor.
Ja, den gibt es natürlich, aber den gibt es auch wieder in vielen Bereichen. Menschen, die von was begeistert sind, da muss man sich zu zwingen, zu sagen, ich brauche jetzt mal eine Pause, ich nehme mal Abstand, ich mache mal was anderes.
Jeder Mensch, der seinen Beruf mit Liebe macht, mit Ehrgeiz, gibt mal mehr als 100%, so weit, so normal. Aber manchmal hat man doch den Eindruck, Politiker stecken so in einem Rädchen, Nachtsitzung, am nächsten Tag der nächste Flug ins andere Land, dann zwischendurch Interviews. Also das meine ich jetzt nicht mitleidig, aber verlangen wir vielleicht schlicht Übermenschliches und kriegen unausgegorene Entscheidungen, weil Menschen sich und weil wir sie so hetzen, also die Gesellschaft tut ja mit, insbesondere mit den sozialen Medien, wenn man so viel Häme abkriegt, läuft man doch schneller.
Also ich glaube, wir kriegen auch Gott sei Dank viele gute Entscheidungen in unserer Demokratie, aber der große Unterschied ist natürlich zwischen dem stressgeplagten und überforderten Manager oder der am Limit arbeitenden Pflegedienstleiterin. Der Politiker steht immer in der Öffentlichkeit. Sie haben keinen Moment, wo sie nicht zusätzlich nach außen sich rechtfertigen müssen. Und das ist ein Faktor, den gibt es in vielen anderen anstrengenden Jobs oder Berufen, die man als Berufung empfindet, nicht. Und damit umzugehen, das ist echt schwierig.
Sie sind dann vom Generalsekretär auf die Position eines Staatssekretärs gerückt, nach einem halben Jahr schwerster Krankheit. Das ist weniger exponiert,
ja.
Aber Sie können mir nicht erzählen, dass der Stress da weg war. Also so richtig kapiert haben Sie es doch auch nicht gleich.
Also das ist insofern, also erstmal, es gibt nur einen CDU-Generalsekretär, aber es gibt in einer Bundesregierung viele Staatssekretäre. Das ist schon mal der eine Punkt. Der zweite, ich war zuständig für ein Ressort, Verteidigungsministerium. Das dritte, ich glaube, ich habe in dem Amt aus der Bundeswehr heraus viel Wertschätzung erfahren, die ich auch zurückgegeben habe. Also es war sehr viel positiver Stress im Vergleich zu dem Stress in der Partei. Ich habe am Ende der Zeit als Staatssekretär mal gesagt, dass ich da Kameradschaft gefunden habe, die ich in der Partei vermisst habe.
Aber als entspannten Job wollen Sie mir das nicht verkaufen.
Nein, das war natürlich anstrengend. Aber sehen Sie, das geht ja schon damit los. Wenn mal was gut klappt, dann will die Ministerin das verkünden. Und wenn es richtig schlecht läuft, dann wollen die Medien die Ministerin sehen und nicht den Staatssekretär. Also man hat als Staatssekretär die Chance, Projekte auch zu machen, die einem selbst ein Herzensanliegen sind und auch Zeit sich zu nehmen, anders als das als Minister oder auch als CDU-Generalsekretär war.
Als das auch nicht mehr ging mit dem Staatssekretär, als die Gesundheit einfach vorrangig war. Irgendwann haben Sie es dann ja doch angenommen, auch wenn wir eben gehört haben, dass Staatssekretär weit, weit im Sturm-Stresslevel hinter dem Generalsekretär
ist. Da würden einige Kollegen, die jetzt Staatssekretäre sind, die Stirn runzeln, weil ich weiß, was die jetzt auch aushalten
müssen.
Ich glaube
das auch nicht so ganz, auch wenn ich Ihnen glaube, dass es was anderes ist als
Generalsekretär. Aber Sie haben mir den Punkt sehr richtig gesagt. Ich wollte die Legislatur, ich war ja wiedergewählt und bin nach der Bundestagswahl ja krank geworden. Und mein Pflichtbewusstsein hat mir gesagt, du bist gewählt worden von den Menschen bei dir zu Hause, du machst sie 4 Jahre und dann hörst du auf. Die Entscheidung hatte ich für mich früh getroffen, aber noch nicht kommuniziert.
Man will es schaffen, unbedingt.
Man will es auch schaffen, auch ein bisschen Pflichtbewusstsein. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Das war toll für die Menschen. Wir haben in der Bundeswehr so viele tolle Männer und Frauen, für die habe ich das auch gerne gemacht. Und dann war es aber so, dass ich im letzten Jahr eine Magengeschwür hatte, einen Tinnitus. Dann hatte ich eine schwere Laufverletzung. Und dann habe ich mir gedacht, Peter, du hast nach der schlimmen Erkrankung eigentlich gesagt, du musst achtsamer sein. Wir müssen alle achtsamer sein. Das kannst du nicht ständig anderen raten und machst selber nicht. Und dann habe ich gesagt, ich bin konsequent. Ich hätte im Oktober eh aufgehört. Dann höre ich ein halbes Jahr früher auf. Ich hatte dann noch 2 kleinere Operationen und habe dann die Politik sein lassen.
Ich möchte noch auf was anderes hinaus, Herr Tauber. Sie haben ein Buch geschrieben, Du musst kein Held sein. Und Sie haben Ihre Helden ein bisschen gewechselt. Jetzt gehört Vicky dazu, also ein kleiner Wikingerjunge, der sich überall Hilfe holt, weil er es alleine nicht schafft. Ganz anders konditioniert als Tarzan oder Batman, um ein paar so richtig starke Männer zu nennen. Ich nehme an, dass Vicky in der Politik auch nicht landen könnte. Ist Vicky jetzt ein Vorbild?
Also das Interessante ist ja, dass viele meiner Generation Vicky kennen, aber viele halten den für ein Mädchen, weil er so rote, lange Haare hat. Wikinger haben natürlich alle lange Haare. Und auch natürlich, weil er immer, der hat ja immer Angst vor den Piraten und den Wölfen. Und er löst eben jedes Problem durch eine gute Idee und in der Mannschaft sozusagen, mit den anderen Wikingern zusammen. Und das ist eigentlich klug. Und das ist ein tolles Role Model, würde man auf Norddeutsch sagen, weil ich eben glaube, dass das eine Chance sein kann für uns als Gesellschaft, wenn wir uns mal lösen von dem Bild, einer muss es alleine machen, der muss auch leiden, um erfolgreich zu sein. Alle Superhelden, die wir sonst haben, müssen immer erstmal leiden. Manchmal bis zur Selbstaufgabe, Harry Potter, Frodo, wie die alle heißen. Und Vicky macht es eben anders und das finde ich toll.
Vicky macht es anders, Peter Tauber inzwischen auch. Peter Tauber ist bei uns heute zu Gast, geboren 1974 in Gelnhausen, schöner Ort.
Der schönste Platz der Welt.
Oh.
Alles andere sind nur umliegende Siedlungen. Na, der Gelnhäuser hat ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Ich bin aber gar kein gebürtiger Gelnhäuser, ich bin eigentlich Wächtersbacher. Aber da, seit vielen Jahren wohne ich in Gelnhausen, bin da auch weiter noch ein bisschen politisch engagiert, bin Stadtverordnetenvorsteher. Und Gelnhausen lebt von einer wirklich, kann man sagen, ruhmreichen Geschichte. Es gibt ein paar tolle Menschen, beeindruckende Personen aus der Geschichte, die in Gelnhausen geboren sind oder dort gewirkt haben. Barbarossa hat da eine Pfalz gebaut. Am bedeutenden Reichstag 1180. Der Erfinder des Telefons, Philipp Reis, kommt aus Gelnhausen. Der Dichter des Barock, Grimmelshausen, ist Gelnhäuser. Auch der Publizist Wolfram Weimer. Also wir haben ein paar bedeutende Söhne und Töchter dieser Stadt.
Und Peter Tauber. Ich merke, ich muss dringend mal nach Gelnhausen,
ja, mir das willkommen. Vor Ort angucken. Sie kriegen eine Stadtführung dann.
Aber was hat Sie, Peter Tauber, was hat Sie als jungen Menschen eigentlich zur Politik gebracht? Was hat Sie zu einem politischen Menschen gemacht?
Das sind zwei Geschichten. Die eine ist wirklich die große Geschichte. Ich habe eben auch als junger Mensch schon eine Leidenschaft für Geschichte gehabt und das ja dann auch studiert. Und ich habe den Fall der Mauer miterlebt als 16-Jähriger. Und mir war klar, hier passiert was, da werden mich später Menschen fragen, wie das war. Das ist einer der wenigen Tage in meinem Leben, dieser 9. November 89, wo ich genau weiß, wo ich war, was wir mit der Familie gemacht haben und so weiter. Also mir war das bewusst, hier passiert Geschichte. Und dann fand ich eben Helmut Kohl, ich gehöre jetzt nicht zu diesen Fanboys der JU, die ein Helmut Kohl-Plakat über dem Bett hatten, aber ich fand die Haltung, mit der Helmut Kohl das damals gemacht hat, zu sagen, das ist die deutsche Einheit, das ist eine Riesenchance, da wird auch was schief gehen, aber lasst uns das zusammen machen, das wird gut. Und so eine positive Haltung gegenüber Problemen und Herausforderungen, die hat mich sozusagen abgeholt. Da bin ich dann am Ende bei der Jungen Union gelandet.
Und Sie haben als jungen Menschen, ich sag mal, den ewigen Helmut Kohl erlebt und die Generation danach muss sich jetzt erstmal umgewöhnen, ja, dass auch ein Mann Kanzler sein kann.
Genau.
Die kennt nur noch Frau Merkel. Große Begeisterung für Geschichte, wir haben es schon gespürt. Ihr Vater ist Jurist. Das ist eigentlich eine klassische Vorbildung für viele Berufspolitiker. War das für Sie keine Option?
Mein Vater ist ein sehr guter Jurist. Und da ich, glaube ich, auch so geprägt bin, dass ich, wenn ich etwas tue, gut sein muss, habe ich vielleicht unterbewusst gesagt, so gut wie er werde ich nicht, also mache ich was anderes. Und Geschichte war schon eine Leidenschaft, die mir auch meine Mutter früh ans Herz gelegt hat. Ich hatte Glück, ich hatte gute Geschichtslehrer und dann habe ich einfach, damals hat man gesagt, ein Neigungsstudium aufgenommen.
Ein Neigungsstudium ist immer was Positives, aber die Begründung, so gut wie er werde ich sowieso nicht, die lässt schon wieder durchschimmern, schneller, höher, weiter, ich muss der Beste sein. Ist das in der Familie, ist das im Selbstbild angelegt?
Na gut, meine Eltern sind diese klassische Aufbaugeneration dieser Republik und die hat sich eben über Wirtschaftswunder, über Aufstieg, über Wohlstand, über Leistung auch wesentlich definiert als Lebenszweck.
Aber Sie sich offenbar auch.
Ja gut, ich habe das natürlich mir abgeschaut oder vielleicht auch vermittelt bekommen, vielleicht auch unterbewusst auch angenommen. Und ich will natürlich auch in dem, was ich tue, erfolgreich sein, keine Frage.
Ich fand das nur so interessant. Vater Jurist, so gut wie er werde ich nie.
Ja.
Das als
Begründung. Also mein Vater, das weiß er, das habe ich auch an anderer Stelle schon mehrfach erzählt, hat sehr mit mir gehadert, dass ich nicht Jura studiere. Da gab es auch richtig Streit in der Familie, weil er das gerne gesehen hätte. Ich habe das damals so nicht begründet. Ich habe damals das vielleicht auch noch gar nicht so gesehen, dass ich deswegen dem auch ausgewichen bin. Vielleicht nicht nur, weil ich es nicht so spannend fand wie Geschichte, sondern weil ich dann vielleicht nicht so gut geworden wäre wie er. Aber ich glaube, heute sind wir da beide ganz fein mit, dass ich Geschichte studiert habe.
Parallel dann eine politische Bilderbuchkarriere. Junge Union, auch ziemlich jung Landesvorstand der CDU in Hessen. Und Sie waren dann gerade mal 39, als Angela Merkel Sie zum Generalsekretär machte. 2013 war das, wenn ich es richtig weiß.
Ja.
In einer Partei mit einem Durchschnittsalter von 60. Also ja. Sagen wir es klar, im Grunde ein Rentnerverein. Wie war denn das?
Wie das war sensationell. Also als ich da eingeladen wurde oder gebeten wurde, zur Kanzlerin zu einem Café zu kommen, da denkt man ja an alles, aber ich habe auch beigebracht bekommen, dass Bescheidenheit keine schlechte Tugend ist. Also habe ich mir nicht vorstellen können, dass Angela Merkel mich einbestellt, um mir ein hohes Amt anzutragen. Und dann saß ich da auf der Couch bei ihr und dann sagt sie, ich habe mir überlegt, Sie werden Generalsekretär.
Beim Kaffee war das bestimmt nett, aber ich sage nochmal, Partei, Durchschnittsalter 60,
ja.
Rentnerverein.
Man weiß eben nicht, worauf man sich einlässt mit 39. Ich war damals der Jüngste, der Paul Ziemiak war dann jünger. Und ich hatte eine große Herausforderung, ich war in Berlin nicht so vernetzt, wie das eigentlich auch gut gewesen wäre. Und habe das eben überkompensiert mit Fröhlichkeit und mit Herzblut. Aber ich habe natürlich auch gemerkt, wo das endet, weil dieser Satz Freund, Feind, Parteifreund, der stimmt halt leider manchmal.
Sie hatten ja Ziele, mehr Digitalisierung, mehr Junge, mehr Frauen. Sie sind nun nicht mehr Generalsekretär, aber die letzten beiden Punkte haben eindeutig bislang nicht geklappt. Über den ersten können wir noch streiten. Aber mehr Junge, mehr Frauen hat, sagen wir, sehr, sehr ausbaufähig.
Also auch der erste, da muss ich schon sagen, da bin ich auch gegen Wände gelaufen. Vieles, was jetzt auch gesetzlich überhaupt möglich ist in der Parteiarbeit, dank Corona in Anführungszeichen, weil wir dann eben Gesetze geändert haben, war damals gar nicht denkbar. Und dieser erste digitale Parteitag, den die CDU dann gemacht hat, das war sensationell, das wäre damals gar nicht gegangen. Auch rechtlich gar nicht so ohne weiteres gegangen. Die anderen Themen, dass die CDU jünger, weiblicher, bunter werden muss, da bin ich insofern ganz froh, dass das heute ja keiner mehr ernsthaft bestreitet. Damals gab es ja noch auch Widerstand dagegen. Also wieso soll man sich denn, und so schlimm ist doch gar nicht.
Na gut, es wollen alle, aber sagen wir mal, das Ergebnis ist, ich sag's nochmal, sehr ausbaufähig.
Ja, natürlich, das ist eine Herausforderung. Und da muss die Partei auch weiter kritisch mit sich selber bleiben. Aber es gibt ja eben, wenn ich jetzt an Serap Güler denke, als Bundestagsabgeordnete, die auch im Verteidigungsausschuss ist, es gibt schon jetzt da auch eine Veränderung und die finde ich sehr gut.
Ausgestiegen, endgültig ausgestiegen sind Sie aber zu einem Zeitpunkt, als klar war, Angela Merkel tritt ab. Zur letzten Bundestagswahl sind Sie nicht mehr angetreten, auch wenn Sie Ihren Wahlkreis mehrfach direkt geholt haben, also erfolgreich waren. Also dieser Zeitpunkt, da habe ich den Eindruck, das war nicht ausschließlich der Gesundheit geschuldet, sondern auch ein Abschnitt Merkel vorbei, mein Abschnitt ist dann auch vorbei. Spielt das eine Rolle?
Ja, schon auch. Ich bin halt eindeutig einer aus dem Team Merkel. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass diese 16 Jahre keine schlechten Jahre für unser Land waren. Aber trotzdem muss ich jetzt was ändern. Und es braucht auch eine neue CDU in Anführungszeichen. Und die kann man nicht mit dem alten Team Merkel machen. Und ich war da gerne in dem Team. Ich schätze Angela Merkel unheimlich. Bin sehr dankbar für viele auch persönliche Momente und Begegnungen. Aber ich habe dann mich eben auch gefragt, was will ich eigentlich noch im Leben machen?
Ich muss Ihnen noch mal mit Star Wars kommen. Wir haben damit auch angefangen. Obi-Wan Kenobi, du wirst noch erkennen, dass viele Wahrheiten, an die wir uns klammern, von unserem persönlichen Standpunkt abhängen. Hat sich das für Sie bewahrheitet?
Das ist eines meiner Lieblingszitate. Ja, das ist so ein bisschen auch diese Vorstellung, man geht in ein Gespräch und stellt sich vor, der andere könnte recht haben. Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Tugend. Das Volker Bouffier hat das am Anfang zu den Grünen in Hessen, als wir Schwarz-Grün in Hessen gemacht haben,
lange
mal gesagt.
Lange hessischer Ministerpräsident.
Ja. Mhm. Und das fehlt, finde ich, in unserer Gesellschaft heute so ein bisschen. Wir sind sehr stark im eigenen Statement, ich ja manchmal auch. Aber ich finde, die Fähigkeit, nochmal zu überlegen, wie kommt der andere eigentlich zu seiner Einschätzung und was könnte daran auch richtig sein, die ist ganz wichtig in der Demokratie.
Obi-Wan Kenobi.
Also Star Wars
ist soll er leben.
Absolut.
Steht das Lego-Raumschiff noch im Büro?
Ja, ich habe damals, als ich nach Berlin kam, den Millennium Falcon von Lego gebaut mit meinem Team zusammen. Und der ist immer mit umgezogen, war im Adenauerhaus, war im Verteidigungsministerium. Also die Bundeswehr hatte kurzzeitig auch ein einsatzbereites Raumschiff. Und jetzt steht er bei mir im Homeoffice, ja.
Mhm. Und wird immer ordentlich abgestaubt. Also dem geht's immer gut.
Ja, ja, unbedingt, wird gepflegt.
Sie sind nach Ihrer Zeit in Berlin, in der hohen Politik, sind Sie in die Wirtschaft gegangen, zu einem Bekleidungshersteller als Pressesprecher und Nachhaltigkeitsbeauftragter für Bangladesch. Herr Tauber, Nachhaltigkeit, Kleidung und Bangladesch, darf ich die Kombination sehr seltsam finden?
Das dürfen Sie, aber mir ging es einfach darum, A, was ganz anderes zu machen, auch mich nochmal auszuprobieren. Ich mache auch immer wieder noch neue Dinge. Ich habe noch eine Habilitation begonnen.
Ich möchte da mal bleiben.
Da bleiben wir noch.
Da klingeln nämlich alle Leuten im Kopf, wenn man sagt Nachhaltigkeitsbeauftragter für Bangladesch.
Naja.
Das kann man auch ein bisschen für höhnisch nehmen.
Nein,
man weiß, wie die Frauen, also wie die T-Shirts da produziert werden.
Nein, also da kann ich sagen, das Unternehmen ist da wirklich unheimlich verantwortungsbewusst, macht unheimlich viel, investiert auch dort. Ich habe das also sehr gerne mit begleitet, habe aber in der Tat in letzter Zeit auch gesagt, ich will auch nochmal was anderes machen. Ich werde mich jetzt mit einem Freund zusammen selbstständig machen.
Also und Sie sind da nicht mehr?
Ich habe da jetzt, ich habe da noch eine gute Verbindung auch zum Unternehmen und bin sehr dankbar für das Jahr.
Aber es war ein Intermezzo letztlich?
Nein, das war ein sehr, sehr spannendes Jahr. Ich habe viel gelernt und jetzt bin ich dabei, mit einem guten Freund eine kleine Agentur zu gründen, wo wir im Prinzip auch sowas Ähnliches machen, wie ich jetzt im letzten Jahr beruflich gemacht habe. Strategieberatung, Kommunikation, Nachhaltigkeit auch als ganz wichtiges Thema, beschäftigt nicht nur in der Wirtschaft unheimlich viele, auch viele Städte und Gemeinden. Vier Fichten wird die heißen, die Agentur.
Vier Fichten,
wie diese wunderschönen
nach dem
Bäume.
Baum?
Ja, da gibt es einen wunderbaren Ort bei uns im Büdinger Wald, zu dem man hochlaufen kann, liegt auf einer Marathonstrecke. Und wir wollten keine Agentur, die so heißt wie die Leute, die sie machen. Das ist ja oft so. Und haben uns nach
und warum vier, nicht drei oder sieben?
Weil dieser Punkt im Büdinger Wald ist einer der höchsten Punkte dort. In der Weggabelung gehen ganz viele Wege ab, weil der so heißt und wir diesen Ort sehr mögen. Und man sich eben oft entscheiden muss. Und es gibt viele Wege, die man gehen kann. Der Ort hat also auch eine hohe symbolische Bedeutung für uns. Und deswegen haben wir uns das als Namen ausgedacht.
Mhm.
Und das Leben, das ist ja das Schöne, bietet eben so viele Wege. Man muss sich nur irgendwann entscheiden und möglichst für den richtigen.
Das wünsche ich Ihnen. Also das mit Bangladesch hat mir trotzdem nicht ganz eingeleuchtet. Aber gut, dass Sie jetzt einen Weg für sich gefunden haben. Habilitation steht auch noch an. Gilt die dem alten Preußen? Sie gelten als großer Verehrer des Preußentums und von Königin Luise.
Es gibt ja, Preußen hat ja nicht umsonst die Farben Schwarz und Weiß. Es gibt ein helles Preußen, das Preußen Humboldts und Kants, auch der Königin Luise. Aber natürlich gibt es auch das dunkle Preußen, den Militarismus und vielleicht das etwas borniertere. Und die Königin Luise ist eine spannende historische Persönlichkeit, unheimlich moderne Frau für ihre Zeit, hat ihre Kinder selbst erzogen, hat sich mit ihrem Mann geduzt zu dieser Zeit, also völlig undenkbar eigentlich, war sehr dem Leben zugewandt, ein sehr fröhlicher Mensch, in Hessen ja groß geworden als mecklenburgische Prinzessin, also vielleicht deswegen auch so eine landsmannschaftliche Nähe. Das ist eine tolle Frau, eine tolle historische Person, aber ich widme mich eher dem 20. Jahrhundert. Zurzeit beschäftige ich mich mit der Geschichte der Reichswehr in der Weimarer Republik, auch mit dem Hitlerputsch, der sich nächstes Jahr zum 100. Mal jährt. Also Geschichte ist ein weites Feld mit unheimlich vielen spannenden Themen.
Und wollen sich als Historiker dann habilitieren. Herr Tauber, wir haben so viel besprochen. Erfolg, Krise, Krankheit, immer noch ein Leben auf Trab, aber mit anderem Ehrgeiz. Die Marathonzeiten stehen alle auf der Homepage. Sollen da noch wieder neue rein? Geht das schon wieder? Gesundheitlich?
Also ich laufe wieder. Ich habe mit Sport wieder angefangen. Den Marathon würde ich jetzt noch nicht wieder laufen. Aber ich bin Gott sei Dank inzwischen von diesem Zwang frei, dass ich es muss. Wenn das mal wieder klappt, freue ich mich sehr, weil das ein tolles, intensives Erlebnis ist. Aber ich versuche mich nicht mehr zu Dingen zu zwingen, sondern ich mache die Dinge, die ich gut kann, die mir Freude machen. Und das empfinde ich als großes Privileg gerade in meinem Leben.
Können Sie eigentlich in wenigen Sätzen sagen, was sie überhaupt so antreibt, was der Motor ist, für die Freude an Leistung, für die harte Zeit in der Politik, die sie auch genossen haben, die dann einfach zu viel war. Aber jetzt suchen sie ja auch was unter dem Aspekt, also wenn muss ich gut sein, gutes gut machen. Es gibt ja, es war ja also immer alles sehr geprägt
wenn,
davon.
Wenn ich nochmal diesen Schnitt betrachte nach der Politik, auch dieses Jahr jetzt bei dem Unternehmen, wo ich war, das Tolle dort auch war, man trifft Menschen, die was verändern wollen, die was bewegen wollen. Und in der Politik treffe ich leider sehr viele, denen es darum geht, was zu verhindern. Und das finde ich unheimlich ermüdend. Und das ist das Schöne jetzt, dass ich mir eben aussuchen kann, mit wem ich ein Gespräch führe. Hier mit Ihnen zum Beispiel. Und ich glaube, dass ich es so hinbekomme, dass ich mich auf Menschen konzentriere, die was bewegen wollen, die was ins Positive verändern wollen. Und das macht mir unheimlich viel Spaß, mit Menschen was voranbringen.
Eine selbstgefundene Freiheit?
Auf jeden Fall, so würde ich es beschreiben wollen.
Peter Tauber ist unser Gast, Ex-Generalsekretär, Ex-Politik-Maniac, kann man glaube ich sagen, heute zufrieden angekommen in einem neuen Leben nach schwerer Krankheit. Sie tragen ein Tattoo mit besonderer Bedeutung auf dem Arm. Was ist das für ein Tattoo?
Das sind die Geodaten eines meiner Lieblingsorte in Gelnhausen, der Marienkirche. Ich bin gläubiger Christ und das habe ich mir stechen lassen, weil ich so eben meine Heimatstadt Gelnhausen und den lieben Gott sozusagen immer bei mir habe.
Und weil Sie ihm dankbar sind für die Genesung, soll das Datum draufstehen? Ich will jetzt nicht, dass
nee, das ist, es sind wirklich nur die, es sind wirklich nur die Geodaten.
Jetzt zeigt das auch.
Also die Ortspunkte. Da habe ich natürlich ein bisschen aufgepasst, dass nicht aus Versehen eine Zahl verrutscht und dass ein Geopunkt im Atlantik ist. Nein, es sind wirklich die Daten der Marienkirche in Gelnhausen.
Aus Dankbarkeit? Aus Glaube?
Was wahrscheinlich eine Mischung aus allem. Es ist Glaube, ich bin gläubig. Es ist auch Dankbarkeit. Ich kann eben sagen, dass der liebe Gott ganz oft seine Hand schützend über mich gehalten hat und ich selten was von ihm erbitten muss, sondern viel von ihm geschenkt bekommen habe. Und es ist eben Verbundenheit, weil ich gerne in Gelnhausen lebe.
Peter Tauber, lassen Sie das Tattoo in stressigen Zeiten nicht verblassen?
Nein, das ist ja auch das Schöne, wenn im Sommer jetzt ich ein T-Shirt anhabe, dann sieht es jeder und ich sehe es dann eben auch beim Schreiben oder wenn ich mir einen Kaffee hole oder ein Eis. Und dann erinnert es mich daran, dass ich weiß, wo ich herkomme.
Alles Gute für Sie. Bleiben Sie gesund.
Vielen Dank.
Und danke fürs Gespräch heute Morgen hier im Deutschlandfunk Kultur. Peter Tauber war unser Gast. Alles Gute.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.